Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, die mal wieder eine neue Variante darstellt, und zwar eine Buchnachbesprechung. Und zwar habe ich das Buch von Tim Meyer gelesen. Ich halte jetzt mal in die Kamera für alle diejenigen, die das jetzt im Podcast hören. Der Titel ist einfach, der heißt nämlich Strom. Und Tim war hier schon im Podcast. Tim war in der Folge 131 da. Das muss ungefähr Mitte 2024 gewesen sein. Wir haben die Folge im Mai aufgenommen. Also ich vermute mal Juni, Juli 24 ist die Folge veröffentlicht worden. Und er hat danach, nämlich im Jahr 25, sein Buch geschrieben mit dem Titel Strom. Da ist auch ein Vorwort drin von Professor Lesch, den ich auch gerne mir mal anschaue in YouTube-Videos. Und er hat tatsächlich in dem Buch die Energiewende aus der elektrischen Perspektive betrachtet, was natürlich in meiner Welt die zentrale Perspektive ist, in seiner Welt natürlich auch, weswegen er da viele Dinge angesprochen hat, die uns, glaube ich, in den nächsten Jahren verfolgen, begleiten, wie auch immer werden. Und ich habe, wie immer, wenn ich Bücher lese, so einen Zettel geschrieben mit ganz vielen Notizen. Da sind dann irgendwie immer die Seitenzahl, meine Gedanken dazu aufgeschrieben. Und die habe ich mir jetzt nochmal rausgezogen und bin die einfach mal durchgegangen, habe mir die Top-Anmerkungen, also ich jetzt nicht alles, was er geschrieben hat, kann ich jetzt hier natürlich in dem Podcast wiedergeben, mal ein bisschen zusammengefasst, habe mir so ein, zwei Abbildungen hier in mein Skript reingemacht, die ich versuche, möglichst plastisch zu beschreiben, weil natürlich im Podcast da wenig Raum für irgendwelche grafischen Elemente ist. Und das Erste, was ich spannend fand, das hatte ich auch schon in einer meiner Vorlesungen tatsächlich verwurstelt, die Entwicklung der Erneuerbaren ist tatsächlich viel dynamischer als die Entwicklung von Biomasse gewesen ist, von Kohle gewesen ist, von Öl gewesen ist, von Gas und auch von Atom gewesen ist. Nämlich, wenn man das mal nebeneinander stellt. Also wir haben natürlich jetzt irgendwie diese ganzen Entwicklungen. Kohle war ja das Erste, was irgendwie so ab 1850 losgegangen ist. Dann ging als nächstes Öl los, irgendwie Ende 1930, 1940 ging das so richtig los. Dann kam Gas, dann kam Atom irgendwie ab 1970 oder sowas. Und wenn man die alle mal auf das gleiche Startdatum zieht, sprich alle im Jahr Null sozusagen beginnt und man das nebeneinander packt, sieht man ganz eindeutig, dass tatsächlich der Start der Erneuerbaren am dynamischsten ist. Das heißt, der Hochlauf, den wir jetzt erleben, ist viel schneller als der Hochlauf von Kohle, Öl, Gas und Atom es jeweils gewesen sind. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist ja auch logisch, wir haben jetzt viel mehr Weltbevölkerung, wir haben ein viel größeres Wirtschaften, ein größeres Wirtschaftsvolumen. Ja, stimmt. Und dennoch ist das, was wir gerade erleben, hochdynamisch. Dann so eine andere Sache, die da drin stand, die ich natürlich als alter Qualitätsingenieur spannend fand. In einem Verbrennerantrieb sind 1200 Teile verbaut, in einem Elektroantrieb nur 200 Teile, also praktisch nur in dem Antrieb selber, im Auto selber sind natürlich immer noch ein paar tausend Teile mehr verbaut. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als die Modellpflege von der E-Klasse oder C-Klasse oder was auch immer kam, als ich damals noch Qualitätsingenieur beim Daimler-Werk Sindelfingen war. Das waren immer ruckzuck 2.000-3.000 Teile, die da angefasst worden sind, obwohl man das Gefühl von außen gesagt hat, es hat sich doch nichts geändert an dem Fahrzeug. Also eine Modellpflege ist immer praktisch so innerhalb der Laufzeit einer Bauserie, so ein kleines Facelift oder sowas, wo man so ein bisschen was gemacht hat, was ein bisschen anders aussieht. Und trotzdem sind innen drin immer ein paar tausend Teile geändert worden. Wenn man sich überlegt, wie krass viel einfacher so ein Elektroantrieb ist, ist es logisch, dass die Werkstätten jetzt Angst haben, dass da überhaupt nichts mehr zu tun gibt. Und ich glaube, ich habe auch von Tesla mal gehört, die haben ja gar nicht mehr so richtig Kundendienst und sowas, sondern da wird praktisch dann repariert, wenn was kaputt geht. Und es geht halt relativ selten was kaputt. Ich weiß zwar nicht, was passiert, wenn man, ach doch, ich weiß sogar, was passiert, wenn man halt ein Problem hat. Dann kommen die halt manchmal vor Ort oder man geht dann doch zu einer befreundeten Werkstatt. Also es funktioniert auch. Aber das Entscheidende ist tatsächlich dabei, dass diese wenigen Teile die Grundlage für das Thema Skalierung sind. Da geht Tim tatsächlich sehr extrem darauf ein, warum eigentlich bestimmte Technologien so gut skalieren und andere ja nicht so gut skaliert haben und auch nicht skalieren werden. Er hatte als Beispiel, was noch viel krasser ist, natürlich PV zu normalen Kohle- oder Atomkraftwerken oder sowas verglichen. PV-Anlagen haben irgendwie 10 verschiedene Teile, die aber natürlich, ich hätte fast gesagt, milliardenfach, während Kohlekraftwerke, die bestehen nicht aus 10 verschiedenen Teilen, sondern aus 100.000 verschiedenen Teilen, die dann aber auch nur ein paar hundertmal gefertigt werden. Und da ist natürlich klar, dass das Thema Skalierung bei einer PV-Anlage ganz anders zieht, als beim Kohlekraftwerk es gezogen hat. Und daraus ergeben sich Lernkurven. Das ist praktisch die Kostensenkung, wenn man das Volumen verdoppelt. Also sprich, wenn ich ich übertreibe mal ein bisschen, die ersten 1000 PV-Module produziert habe, werden natürlich die nächsten 1000, also Stück 1101 bis 2000, günstiger. Und die Lernkurve stellt im Prozent dar, wie viel Kosten wirklich eingespart werden. Und das ist bei PV-Batterie am höchsten, wegen der wenigen Bauteile, die natürlich dann, wenn es skaliert, immer billiger werden. Da sprechen wir von 25%. Das heißt, bei jeder einzelnen Verdopplung werden wieder 25% der Kosten bislang eingespart. Auch das hat natürlich irgendwann ein Ende, aber noch ist das Ende halt nicht erreicht. Bei Windkraft, Elektrofahrzeugen und Wärmepumpen haben wir ungefähr so 12 bis 15%. Das heißt, schon noch nennenswert, aber auch erklärbar, warum die Kurve da gerade bei der Windkraft nicht so extrem runtergeht. Und dann bei so Sachen wie CCS, Carbon Capture and Storage, worüber ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, oder auch Geothermie oder Biomasseheizkraftwerke, das sind alles keine Riesenstückzahlen, oder auch diese Small Modular Reaktoren, die das Atomkraft skalieren sollen angeblich, da sprechen wir von 5%, weil das halt keine Stückzahlen im Milliardenbereich sind, sondern es sind dann doch nur Stückzahlen im, wenn es mal gut kommt, ein paar Hunderter Bereich oder sowas. Und da kann man tatsächlich diese Kostensenkung nicht erwarten. Und vor allem der Grund, die Stück sind es ja gar nicht, sondern es ist ja eher die Art und Weise, wie einfach die Technik aufgebaut ist. Und wenn ich an CCS denke, mit diesen ganzen Wäscherkolonnen und sonst was, das ist schon wieder viel Engineering, was da drin steckt, und viel Technik, die praktisch da nicht so schnell im Preis verfällt. Dann hat er eine schöne Abbildung drin, und die versuche ich auch mal mündlich zu erzählen. Kostenentwicklung vom Jahr 2010 bis zum Jahr 2019, wie praktisch sich die Energietechnologien entwickelt haben. Krass runtergegangen ist die PV, wie gesagt, wegen dieses Thema Lernkurveneffekt, riesig. Also auf der einen Achse ist praktisch das Volumen dargestellt, auf der anderen Achse die Stromgestehungskosten, wenn ich es richtig verstehe, also Euro pro Megawattstunde oder Dollar in dem Fall. Und Solar, wie gesagt, krass runter, Wind auch runter, aber nicht so krass wie Solar. Dann natürlich Wind offshore hat sich noch nicht so dynamisch entwickelt. Also da sind die Mengen, die installiert worden sind, haben auch zugenommen, aber tatsächlich ist die Steigung, mit der Preis oder die Stromgestehungskosten runtergegangen sind, nicht so extrem. Dann gibt es eine Technologie, die teurer geworden ist, das ist tatsächlich die Atomkraft, die ist nach oben gegangen. Bei der Kohle gibt es fast keine Bewegung. Also es gab noch ein paar neue Kohlekraftwerke, aber da ist die Technologie einfach ausgelutscht, muss man zugeben. Da kann nicht mehr damit gerechnet werden, dass es da irgendwie total nach unten geht. Dann diese klassische Abbildung, wie praktisch die Erneuerbaren ausgebaut worden sind und was die IEA, also die Internationale Energieagentur, immer wieder gemeint hat, wie es jetzt weitergeht. Und das ist halt so eine Kurve, die einfach so extrem hoch geht. Also muss ich mal gerade überlegen, wie so der zweite Teil der Parabel, oder wie halt so eine exponentielle Funktion halt hochgeht. Und die IEA war sich nie so schade, egal in welchem Jahr sie geguckt hat. Ja, nee, also jetzt haben wir den Höhepunkt erreicht, jetzt geht es nur noch waagerecht rüber, und es ging halt wie so eine Parabel nach oben, und jedes Mal wieder, egal wo es war, die IEA sagt, nee, jetzt haben wir das Plateau erreicht, jetzt geht es rechts rüber, und es ging immer weiter steil nach oben. Das ist schon krass. Und vielleicht kann man, das steht auch im Buch drin, der IEA da auch gar nicht so einen Vorwurf machen, dass sie das irgendwie falsch eingeschätzt haben oder das nicht richtig beurteilen konnten. Das sind ja natürlich so eine Art Confirmation Bias, den Tim da verwendet. Und Confirmation Bias bedeutet, dass man natürlich immer eigene Erfahrungen gemacht hat, eigene Prägungen mitbekommen hat, irgendwie vielleicht auch manchmal eigene Interessen hat, was gut und richtig ist. Und ich weiß, das habe ich an anderer Stelle mal gelesen, die Ureinwohner Amerikas, die konnten die Schiffe von Christopher Columbus nicht sehen. Die waren nicht in der Lage, die Schiffe zu erkennen, weil die konnten am Horizont Wolken erkennen, wenn es irgendwie schlecht Wetter gab. Die konnten da vielleicht auch Vögel erkennen. Die konnten die Schiffe nicht erkennen, weil die in ihrer Realität nicht existiert haben, weil die kannten keine Schiffe. Und genauso kann es natürlich auch bei der IEA sein, dass die Thema Erneuerbaren einfach in den letzten 20, 30 Jahren nie so sich mit beschäftigt haben und deswegen das auch nicht so ernst genommen haben. Deswegen gesagt haben, nee, jetzt geht es nur noch geradeaus und da passiert überhaupt nichts mehr. Aber spannende Geschichte auch da, und Tim hat viele so spannende Geschichten in seinem Buch, und ich habe ihm versprochen, dass wir tatsächlich hier mal ein bisschen die Buchbesprechung machen. Vielleicht lade ich ihn auch nochmal ein. Ihr könnt das gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr nochmal aus erster Hand die Informationen haben wollt. Das können wir auch gerne machen. Dann wurde die Duck Curve beschrieben. Die Duck Curve tritt ja oder ist als erstes in Kalifornien so richtig schön aufgetreten, die uns ja beim Thema Energiewende so ähnlich wie die Dänen so ein paar Jahre voraus sind. Und die Duck Curve besagt eigentlich, dass wenn man sich den Strompreisverlauf im Tagesverlauf vorstellt, dass mittlerweile es mittags halt so ein Tal gibt. Dieses Tal wird immer tiefer, das heißt, diese Duck, die setzt sich da so rein, diese Ente, und es geht immer rein, tiefer rein und rein. Und Aufgabe der Speicher besteht halt darin, dass man diese Strommengen, die mittags im Überfluss zum Teil da sind, weil die Strompreise dann teilweise niedrig, teilweise sogar negativ sind, dass die natürlich dann in die Abendstunden verschoben werden. Das ist der Grund, warum Kalifornien schon so viele Stromspeicher hat. Ich glaube, es sind mittlerweile 40% von der Abendspitze, die von elektrischen Energiespeichern gedeckt werden. Das heißt, da haben wir schon eine ganz dynamische Entwicklung, die wir wahrscheinlich in Deutschland auch in den nächsten Jahren erfahren werden. Dann hat Tim da eine spannende 6-Phasen-Schematik, auch wieder von der IEA da drin, zum Ausbau oder zum Weg, wie man zu 100% Erneuerbare kommt. Phase 1 ist easy, es gibt keinen Einfluss oder es sind geringe Mengen. Das ist im Grunde Deutschland in den 90er Jahren. Stromeinspeisegesetz, da waren dann irgendwie ein paar Prozent drin. Also Wasserkraft gab es immer schon, aber der Rest war halt zu vernachlässigen. In der zweiten Phase gibt es dann schon so geringe Einflüsse mit mäßigen Auswirkungen auf das System. Das war dann wahrscheinlich Anfang der 2000er, dass da das IEG kam und es ein bisschen mehr Bewegung kam. Dann die Phase 3, fluktuierende Quellen bestimmen den Betrieb des Systems und anderer Kraftwerke. Da sind wir mittlerweile in Deutschland auf jeden Fall, vielleicht sogar schon in der Phase 4. Zeitweise decken fluktuierende Quellen 100% des Bedarfs, haben wir auch schon gehabt. Das heißt, da stecken wir in Deutschland gerade und dürfen uns überlegen, was jetzt die nächsten Schritte sind. Die werden auch beschrieben, nämlich dass zum Beispiel dass die rotierenden Massen, die bislang ja die Netzstabilität hergestellt haben, ersetzt werden dürfen durch netzbildende Wechselrichter, also eine Technologie, dass wir wegkommen von den rotierenden Massen, weil es einfach die Großkraftwerke nicht mehr gibt, sondern dass die Wechselrichter die Massen jetzt, die Massen genau, die Netze stabil halten. Dann kommt die Phase 5, zeitweise treten erhebliche Überschüsse der Stromproduktion auf. Und die Phase 6, das ist so der Zustand, wo man hin will. Sicherer Systembetrieb findet nahezu ausschließlich auf Basis fluktuierender Quellen statt. Das ist sicherlich noch ein weiter Weg, den wir dann in Deutschland nehmen dürfen an der Stelle. Habe ich mal einen Schluck getrunken? Ich merke gerade, wenn ich Interviews mache, kann ich ja ganz entspannt irgendwann einen Schluck trinken. Wenn ich ja so einen Monolog halte, ist man ja die ganze Zeit dabei und darf reden. Also insofern, ja, ab und zu darf ich auch mal einen Schluck trinken. Und natürlich, was in Phase 5 oder spätestens Phase 6 passieren darf, ist, dass die Märkte auch angepasst werden dürfen, damit die Flexibilitäten genutzt werden. Ich habe gerade darüber gesprochen, in den USA werden die Batteriespeicher mittags beladen, abends entladen. Dafür ist es aber auch natürlich notwendig, dass die Preissignale an die Gerätschaften durchgereicht werden. Und dass es da keine, ich denke, es fast so Einwegstraßen gibt wie so eine Diode, dass man praktisch, wenn man Strom verbraucht, ganz viel Entgelte drauf zahlt und kein Mensch motiviert ist, das wieder zurückzuspeisen, weil wenn man das ganze Entgelte gezahlt hat, will man es auch dezentral verbrauchen, wie wir es in Deutschland auch haben und man für die Einspeisung dann irgendwie nur 7 Cent bekommt, in die andere Richtung dann allein die Netzentgelte schon mehr sind als dieser Betrag. Das darf sich natürlich auch ändern. Das heißt, das System darf es ermöglichen, dass diese Flexibilitäten digitalisiert genutzt werden. Passend dazu auch das Thema Vehicle to Grid. Da hatte Tim auch das Beispiel, dass in Frankreich heute die Elektrofahrzeuge schon für umsonst laden, wenn sie Netzdienstleistungen anbieten. Das heißt, Strom oder die elektrische Energie als Abfallprodukt wird geschenkt, wenn man sich netzdienlich verhält. Spannender Case, wo im Grunde, ja, wir wahrscheinlich in Deutschland auch in den nächsten Jahren hinkommen dürfen. Und auch beim Thema Verkehrswende hat er auch nochmal eine spannende Zahl. Die ist mit gerade mal 100 Terawattstunden möglich. 100 Terawattstunden ist viel Strom, keine Frage. Im Verhältnis zu unseren 550 Terawattstunden, die wir aktuell in Deutschland an Strom verbrauchen, ist das aber nicht so eine Riesenzahl. Und warum ist die Zahl so niedrig? Wir verbrauchen im Verkehr im Augenblick noch 400 Terawattstunden. Diese 400 Terawattstunden sind natürlich verlustbehaftet. Die sind überwiegend mit Diesel und Benzin natürlich. Wenn man sich überlegt, in der Prozesskette entstehen tatsächlich Verluste. Es entstehen einmal bei der Raffinerie und auch beim Transport des Kraftstoffs ungefähr 10-15% Verluste. Das ist schon mal was, was man heben kann, was im Strom ja sicherlich auch da ist. Sicherlich nicht ganz in der Größenordnung, aber 5 bis vielleicht bis in Richtung 10, eher 5% darf man da auch einrechnen. Aber wir haben natürlich den Riesenverlust im Verbrennungsmotor. Die werden zwar mal angegeben mit hier bis zu 36% beim Dieselmotor, bis zu 33% oder was Prozent beim Automotor. Aber es ist ja nicht der Normalbetrieb. Normalerweise wird ja nicht im Bestpunkt der Motorbetrieb, man hat ja nicht immer den größten Gang mit vollem Drehmoment an, sondern in der Regel fährt man den Motor ja irgendwo bei knapp 20%. Das heißt, man hat eigentlich permanent 80% Verlust. Und das ist der große Unterschied, der große Hebel, weswegen wir aus diesen 400 Terawattstunden 100 Terawattstunden in der Größenordnung machen können. Und dann sieht das gar nicht mehr so brutal aus, das hinzubekommen. Und spannend ist dabei auch, wenn man über Vehicle to Grid nachdenkt und irgendwie die Batterien nutzen will, kommt ja immer gleich das Argument, ja, dann ist ja der Batterieverschleiß so groß. Nee, hat auch noch mal eine Zahl genannt, die Batterien sind für 1,5 Millionen Kilometer ausgelegt. Und jetzt mal kann jeder seine Hand aufs Herz legen und sich überlegen, wer von euch hat es in den letzten Jahren mal geschafft, ein Auto auf mehr als 1 Million Kilometer zu bringen? Ich kenne einen, der es tatsächlich mal geschafft hat. Das ist aber schon ein Wunder, das hinzubekommen. Normalerweise ist so nach 200.000 Kilometer echt schwierig. Dann kann man nochmal große Instandsetzungsmaßnahmen vornehmen. Das heißt, die Batterien halten eigentlich viel länger als das Chassis oder die Karosserie und alles andere ringsrum hält. Und auch da in der Hinsicht ist praktisch netzdienliches Verhalten total machbar. Und selbst dieses Thema Second Life für die Batterien, dass man sagt, okay, die werden danach nach der mobilen Anwendung nochmal in eine stationäre Anwendung überführt und können dann nochmal da ordentlich genutzt werden, auch das ist total machbar und sinnvoll. Dann hat er so ein schönes Bild wie aus diesen drei getrennten Silos, nämlich der erste Silo, den hat er als Verkehrssilo gemacht und bezeichnet, wo im Grunde Erdöl reinkommt, dann Raffinerien und Tankstellennetz und sonst was. Das war ja früher mal schön isoliert. Dann die zweite Säule hat er dann vereinfachend gesagt, okay, das ist die Wärmesäule, da wird Erdgas verwendet, wohl wissend, dass wir auch andere Sachen da verwendet haben. Und die dritte Säule war bei ihm Strom, da kommt Kohle rein oder Atomenergie oder was auch immer. Und nichts hängt miteinander zusammen, sondern schön drei Silos, da war die Welt noch einfach. Und er hat das dann so bezeichnet, daraus wird jetzt ein Wimmelbild. Das heißt, dieses Thema Sektorenkopplung hat er als Wimmelbild bezeichnet, dass viel Interdependenzen da sind, viel ineinander übergeht. Die Digitalisierung hat er auch gesagt, hoffentlich diese Zuordnung übernimmt, weil wenn das von Menschenhand passieren soll, das ist nicht machbar, das muss digital passieren. Und die Krux ist natürlich dabei, dass alles mit allem zusammenhängt. Das heißt, der erneuerbaren Ausbau, der viel zusätzliche Strommenge produziert, braucht natürlich auch den Ausbau der Elektromobilität und auch der Wärmepumpen, weil ansonsten wir gar keine Verwendung für den ganzen Strom haben. Das heißt, das muss Hand in Hand gehen. Das Stromnetz dazwischen, haben wir noch ja angesprochen, das darf natürlich auch dazu passen. Das ist schon eine schöne Mammutaufgabe, die wir da vor uns haben, vor allem in einem so, ich sag mal, starken Industrieland wie Deutschland der Fall ist, fällt das sicherlich etwas schwerer als in anderen Ländern. Ich habe nachher noch was aus Uruguay dabei, wo vielleicht die Ausgangsvoraussetzung eine andere gewesen ist. Und nicht dazu passend tut natürlich die Atomenergie. Die war ja ursprünglich mal so geplant, dass sie too cheap to meter war, das heißt einfach zu so günstig, um zu messen. Ich hatte ja mal den Zukunftsforscher, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen, im Podcast, der auch gesagt hat, wenn die Fusion kommt, also die Kernfusion kommt, wir werden Strom im Überfluss haben und es wird nicht nur dafür kein Geld mehr bezahlt werden, sondern wir brauchen dann insgesamt gar kein Geld mehr, weil wir aus Energie alles andere herstellen können. Und das war ja die Hoffnung auch bei der Atomenergie, die sich zumindest in den letzten Jahren noch nicht bewahrheitet wird. Und ehrlicherweise, Tim hat die Zahlen auch mal dargestellt, werden in den letzten Jahren mehr Atomkraftwerke abgeschaltet weltweit, als neu in Betrieb genommen werden. Die jetzt neu geplant und gebaut werden, alle zeitlich im Verzug, alle kostenmäßig, also extrem viel teurer geworden. Und das ist ein Hauptargument, Atomenergie passt nicht ins System. Er hat da ein schönes Tetris-Bild gemalt und dieses Tetris-Bild macht deutlich, dass Atomenergie wie so ein waagerechter Tetris-Block von oben runterkommt. Aber wir brauchen eigentlich für diese Dunkelflaute ab und zu einen senkrechten. Das heißt, dieser waagerechte Block, der sich da irgendwo reinlegt, weil Atomenergie halt nicht so dynamisch ein- und ausgeschaltet werden kann, passt überhaupt nicht mehr ins Energiesystem. Das heißt, ein Atomkraftwerk kann nicht für 1000, 1500 Stunden oder sowas geplant werden und dann irgendwie wirtschaftlich werden. Das ist schwierig. Deswegen passt es einfach nicht zusammen. Und am Ende hat er noch so ein paar Erfolgsgeschichten aus anderen Ländern gebracht, die ich auch in der Form nicht kannte. Ich habe die auch zum Teil noch ein bisschen nachrecherchiert. Zum Beispiel in Pakistan, ist ja ein Land mit 240 Millionen Menschen, also ein sehr bevölkerungsreiches Land, ist in 2024 so ein regelrechter PV-Boom losgebrochen. Die hatten schon etwas PV, also ich glaube 17 Gigawatt hatten die bis Anfang 2024, 17 Gigawatt jetzt auf so eine große Menschenmenge ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Die haben aber alleine im Jahr 2024 von 17 auf 39 Gigawatt zugebaut. Das heißt, die haben das mehr als verdoppelt. Die 22 Gigawatt waren überwiegend so Off-Grid-Anwendungen. Das heißt, halt, da war ich falsch. Die von den 17, die da waren, das waren überwiegend Off-Grid-Anwendungen. Das heißt, 16 Gigawatt waren da irgendwie Inselbetrieb und sonst was. Und die noch nachgebaut worden sind, sind halt vor allem deswegen nachgebaut worden, weil zum einen PV billig war zu einem Zeitpunkt, also 2024 war das, was wir eben schon besprochen haben. Skalierung und Lernkurven und alles hat dazu geführt, dass die Investitionskosten günstig war. Die Installation einfach easy ist. Das kriegt jeder hin, da so ein Ding aufs Dach zu schrauben. Und die haben vielleicht auch nicht so die deutschen Normen mit Windlasten, was wir uns alles überlegen, was ja auch gut und richtig ist, dass die Dinger nicht vom Dach fliegen. Aber ich würde davon ausgehen, dass da vielleicht manchmal etwas einfachere Regeln gelten. Das heißt, jeder macht es wahrscheinlich selber. Und Hauptursache war ehrlicherweise die unzuverlässige Stromversorgung aus fossilen Quellen. Wir haben in Deutschland ja diesen paradiesischen Zustand, dass wir irgendwie 10 Minuten im Jahr keinen Strom haben, was Pipifax ist zu allen anderen Ländern. Ich glaube, es gibt kaum ein Land, was so wenig Minuten Stromausfall hat. Und Pakistan war sicherlich ein Land, wo es deutlich mehr Stromausfälle gab. Und die haben halt sowieso sich irgendwelche Notdiesel dahingestellt, weil es im Sommer da so heiß wird, bei über 40 Grad. Die brauchen irgendwas, um ihre Gebäude zu klimatisieren. Und da war PV mit Batterie einfach die billigste Option. Deswegen gab es da so einen riesen Run. Und der Gamechanger war, die Regierung hat in 2024 das Net Metering zugelassen. Das heißt, die Eigennutzung wurde verrechnet mit den Einspeisungen ins Stromnetz. Das heißt, immer wenn ich irgendwie Strom erzeugt habe, also vereinfacht gesagt, man hat nur einen Zähler und man zählt praktisch nur netto, was da passiert ist. Das heißt, wenn man irgendwie im Jahr, ich habe kein Gefühl, was sie verbrauchen, 2000 Kilowattstunden verbraucht hat mit der Familie und man genau auch 2000 Kilowattstunden produziert hat, gar nicht mal zeitgleich, dann ist da einfach eine Null am Ende des Jahres und die Null heißt, du zahlst 0 Euro variable Kosten. Wahrscheinlich gibt es auch irgendeine Form der Grundgebühr. Und das hat bei denen tatsächlich die riesen Änderung mit sich gebracht. Das ist wohl jetzt im Februar 2026 wieder aufgelöst worden. Insofern ja, war das wohl für eine gewisse Zeit der Game Changer. Jetzt haben die tatsächlich das wieder beendet. Uruguay als zweites Beispiel. Die waren halt Anfang der 2000er noch extrem von Ölimporten abhängig. 2008, wo sich der eine oder andere noch daran erinnert, hatten wir die Energiepreiskrise. Das ging ja völlig durch die Decke. Kohlepreise, fossile Preise waren extrem hoch. Und da kam natürlich das Umdenken. Das Umdenken deswegen, weil sie natürlich gesagt haben, okay, ganz schön unangenehm von so hohen Ölpreisen abhängig zu sein. Und Winston Churchill hat wohl mal gesagt, never waste a good crisis. Und die Uruguayer oder also Einwohner Uruguays, keine Ahnung, wie die richtig heißen, haben sich halt überlegt, okay, lass uns die Erneuerbaren, die Einheimischen erhöhen. Die hatten ja eh schon viel Wasserkraft. Heute haben sie aber 32% Wind, 38% aus Wasser, haben das auch nochmal modernisiert, 17% aus Biomasse, vor allem Abfälle aus der Landwirtschaft, die sie da einsetzen. Das heißt, das geht schon in Richtung 80, 90%. Und in guten Jahren kommen die auf 98% Erneuerbare, sind mittlerweile Exporteur für ihre Nachbarländer. Haben also innerhalb von 20 Jahren das auf den Kopf gestellt, mehr oder weniger, oder weniger als 20 Jahren. Total krass. Oder letztes Beispiel, England. Dort ist ja 1882 das erste Kohlekraftwerk von Sir Thomas Edison in Betrieb genommen worden. Und 2024 das letzte außer Betrieb genommen worden. Das heißt, die sind uns tatsächlich da voraus. England als das Land, wo man immer gesagt hat, okay, da wird Kohleverstromung großgeschrieben, die sind raus. Da haben auch Erneuerbare das letzte Kohlekraftwerk aus dem Markt rausgedrängt. Und das ist halt Transformation. Und wie gesagt, ich finde dieses Buch schön. Tim hat das ganz kurzweilig geschrieben. Ich hoffe, ich habe die wesentlichen Punkte, zumindest in meinen Augen, zusammengefasst. Und gebt gerne einen Kommentar, ob wir Tim nochmal einladen sollen oder ob so passt oder ob auch an sich so Buchbesprechungen cool sind. Ich lese ja ab und zu mein Buch und kann da sehr gerne mal die Top-Punkte zusammenfassen. Dann könnt ihr euch überlegen, ob das Buch etwas für euch ist, was ihr euch auch selber mal durchlesen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.